Niemand hält ihn auf. Das haben wir eben gesungen. Ist ein schöner Abschluss von einem Worship-Teil und ein schöner Einstieg in diese Predigt. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Schön, dass ihr zu Hause eingeschaltet habt, mit uns feiert. Ich habe eine Frage für euch heute Morgen dabei. Und zwar, wie stellt ihr euch den Himmel vor? Welche Bilder formen sich vor dem inneren Auge, wenn ihr euch den Himmel vorstellt? Denkt ihr da vielleicht an grüne Wiesen oder vielleicht an einen blauen Himmel und schöne Wolken? Oder vielleicht denkst du an dich auf einem Pferd, wie du am Strand entlang reitest? Das sind Dinge, die mir zuerst einfallen, obwohl ich nicht reiten kann. Und wenn wir uns so diese Bilder vor Augen führen und mal drüber nachdenken, dann stellen wir manchmal fest, das ist sehr verdächtig nah dran an so einem Rosamunde-Pilcher-Trailer von so einem ZDF-Film irgendwie, wenn man uns den Himmel vorstellen. Viele von uns sind so mit der Vorstellung groß geworden, der Himmel, der ist ein Ort, wo wir mal hingehen, wenn wir gestorben sind. Also quasi, wir leben hier auf der Erde, wir sterben, und dann schwupps, fliegen wir in den Himmel und hängen da so drin. So, das ist so unsere, wahrscheinlich unsere Vorstellung von uns allen, die wir irgendwo Rallye-Unterricht oder Sonntagsschule, Sonntagskindergottesdienst erlebt haben. Wenn wir christlich sozialisiert wurden in der Kirche, dann denken wir, wenn wir an den Himmel denken, vor allem an den Ort, wo wir hinkommen, wenn wir mal tot sind. The End. So ungefähr. Das Spannende ist, diese Vorstellung ist nicht komplett falsch, aber sie trifft auch nicht wirklich so voll das, was die Bibel lehrt über das Thema Himmel. Da ist viel mehr drin, als das, was wir uns so vorstellen. Also biblisch formuliert gibt es eigentlich zwei Welten, nämlich die Welt der Menschen und die Welt Gottes. Und da spricht man dann von der Erde oder von der Schöpfung und vom Himmel. Und diese zwei Welten, die kann man sich nicht einfach nur vorstellen wie so zwei separate Orte. Also hier ist die Erde und da oben irgendwo ist der Himmel, sondern die Bibel versteht eigentlich unsere Welt und Gottes Welt eher wie zwei Dimensionen, die zur gleichen Zeit am selben Ort sein können und ineinander greifen können. Das klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Die Geschichte von der Bibel ist eigentlich, die Geschichte, die Bibel erzählt, von Anfang bis Ende, von Genesis bis Offenbarung, ist eigentlich die Geschichte, die genau dieses Thema in den Fokus nimmt, nämlich die Vereinigung von Himmel und von Erde. Also die Bibel erzählt eigentlich von Anfang an, wie zu Beginn Himmel und Erde eins waren, perfekte Harmonie mit Gott, und wir Menschen, seine Geschöpfe, seine Menschen waren seine Partner in Harmonie mit ihm, und dann ist Mist passiert und dann hat sich Himmel und Erde getrennt, und der Rest der Story in der Bibel ist eigentlich, wie Gott vorhat, wieder Himmel und Erde miteinander zu verbinden. Oder andersrum kann man auch sagen, die Bibel erzählt die Geschichte, wie Gott uns geschaffen hat, in perfekter Harmonie, wie wir unseren angeborenen Ego-Trip namens Sünde, so das ist das altmodische Wort, was die Bibel verwendet, dadurch getrennt werden von ihm, und wie er daran plant, wieder uns mit ihm und damit auch den Himmel und die Erde zu vereinen. Also der Himmel ist nicht nur so ein Ort, wo du mal hingehen wirst, wenn du stirbst. Der Himmel ist mehr, der Himmel ist überall da, wo Gottes Königsherrschaft, wo Gottes Wille sich entfaltet. Und es kann eben auch direkt in unserem Leben jetzt, es kann direkt hier an diesem Ort passieren. Himmel ist da, wo Gott regiert. Das klingt mega abgespaced irgendwie. Wie genau sieht es aus, wenn Himmel und Erde zusammenkommen? Wenn man die Bibel aufschlägt im Alten Testament, dann sehen wir das vor allem im Tempel. Also da hat irgendwie Gottes Gegenwart sich ganz besonders gezeigt. Er hat es auch außerhalb des Tempels gemacht, aber größtenteils war es der Tempel. Und wenn ihr im Neuen Testament guckt, also letztes Viertel der Bibel, wo es dann mit Jesus losgeht und Apostelgeschichte und so weiter, da seht ihr auch, wie der Himmel auch irgendwie im Tempel, nämlich Jesus zeigt sich ja selbst als der neue Tempel, als der Tempel, der zu uns gekommen ist, der Tempel, wo Gott wohnt und durch den Gott zu uns kommt, und wie wir Menschen, seine Nachfolger in der Apostelgeschichte bis heute als Tempel des Heiligen Geistes Himmel auf Erde bringen. Also mega spannend, was da zu lesen ist, aber was wir auch selbst in unserem Leben so erleben können. Also überall da, wo Jesus war, Da sind Himmelsflecken entstanden, da wurden Menschen freigesetzt, da wurde neues Leben geschenkt, da wurden Menschen geheilt, da wurde Zerbruch, wie soll man sagen, also wie so eine Tasse, die zerbrochen ist, wieder zusammengeklebt und zu was Schönerem und Tollerem und Heilerem zusammengesetzt. Wann hast du das letzte Mal erlebt, dass in deinem Leben ein Stück Himmel in deinem Alltag sich entfaltet hat? Wann hast du das letzte Mal gebetet und dein Gebet wurde erhört? Also bei mir war das in den letzten 4-5 Wochen, ist es zweimal passiert. Da ging es um Kranke, also um Gebet für Kranke. Einmal war ich der Beter und da haben wir in der Hausgruppe gebetet für jemanden zu Hause. Und am nächsten Tag war das Problem so gut wie komplett weg. Und letzte Woche war es am Donnerstag bei uns so in der Hausgruppe, da war ich der Gebetempfangende. Mir ging es gar nicht gut, ich war krank. Und ich habe gesagt, hey Leute, das ist irgendwie blöd. Also ich bin Mann, deshalb ich halte Krankheit nicht so gut aus. Und außerdem muss ich am Sonntag predigen, ich muss noch die Predigt schreiben. Ich war mittendrin und ich kann ja nicht in den Gottesdienst gehen. Wenn ich Krankheitssymptome habe, bitte betet für mich. Und die Hausgruppe hat gebetet, zack, bumm, ich bin ins Bett gegangen, ich war morgens komplett fit, alles wieder gut. Also es ist total cool, wenn wir erleben, dass Gott eingreift in unseren Alltag und uns so einen Himmelsfleck schenkt. Jesus sagt im Lukas-Evangelium, in Kapitel 17, Vers 21, das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch. Und genau darum geht es in unserer neuen Predigtreihe Himmel auf Erden, nämlich wie Jesus das Unmögliche möglich macht, wie er den Himmel auf die Erde bringt und was das mit dir und mit mir zu tun hat. Das ist eine super spannende Reihe, ich freue mich da mega drauf und ich hoffe, dass du nicht nur gespannt bist auf die Inhalte, sondern dass du dich auch herausfordern lässt, mal eine neue Portion Jesus, eine neue Portion Wirken Gottes in deinem Alltag zu wagen, zu erwarten. Jesus hat gesagt, das soll euer Gebet sein. Dein Reich, also Gottes Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und vielleicht in unseren Worten heute, Gott schenkt uns ein Stück Himmel auf Erden. Also Jesus will den Himmel auf die Erde bringen und das finde ich ziemlich krass. Also wenn du dir das so mal vor Augen führst, dass Jesus sagt, hey, du musst nicht einfach nur warten, dass du irgendwann den Löffel abgibst und dann in den Himmel kommst, sondern ich möchte in deinem Leben für dich schon Himmel auf Erden schaffen. Ich möchte das vereinen. Natürlich, egal was die amerikanischen Prediger zu verkaufen versuchen, nicht alle, aber manche, du wirst nicht den kompletten Himmel hier schon auf Erden bekommen. Aber Jesus sagt, hey, ich möchte, dass du einen Vorgeschmack vom Himmel erlebst. Ist das nicht aufregend? Ich finde es mega aufregend. Weil wenn das stimmt, dann kann man auch erwarten, dass er vorhat, das zu tun in den nächsten Wochen in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben und in unserer Kirchenfamilie. Paradoxerweise zeigen Untersuchungen eigentlich genau das Gegenteil. Nämlich, dass je länger du Christ bist, ich habe hier mal ein Schaubild dabei aus dem Buch Gott ist unkaputtbar von Christian Schwarz. Und da könnt ihr, ich weiß nicht, ob ihr die kleine Schrift lesen könnt, an sich zeigt einfach diese Statistik nur, je länger du Christ bist, desto weniger häufig wirst du Gebet als erfüllend erleben, desto weniger wirst du sagen, hey, ich verändere mich, und desto seltener wirst du sagen, ich erlebe Gottesdienst feiern als erbaulich. Tadam. Das ist irgendwie eher pessimistisch. Irgendwie nicht so. Ich glaube, dass wir alle hier sitzen und sagen, ja, wir kennen diese Tendenz. Am Anfang war ich total leidenschaftlich für Jesus. Am Anfang, da habe ich gebetet und es ist was passiert. Und ich bin in jedem Gottesdienst gewesen und die Predigten, die ich mir angehört habe, jedes Mal war was Neues dabei und ich war total begeistert. Und jetzt bin ich 10 Jahre Christ und irgendwie mein Gebetsleben, das dümpelt so vor sich hin und irgendwie ist mir die Leidenschaft flöten gegangen. Hey, wenn es dir so geht, wenn du sagst heute Morgen, ja, ich brauche wieder so eine Begegnung mit Jesus. Ich brauche einen Himmel auf Erden Moment. Am besten zwei. Wenn es geht, wäre voll cool, Gott, wenn du mir sogar drei geben könntest. Wenn es dir so geht, wenn du sagst, hey, ich brauche eine neue Portion Leben, neue Portion Segen, ich brauche eine neue Portion Wirken Gottes in meinem Leben. Ich brauche Freude, ich brauche Kraft, ich brauche Frieden, ich brauche Heilung. Dann sagt es doch Jesus. Und trau dich zu erwarten, dass es tatsächlich passiert. Jesus möchte dir einen Himmel auf Erden Moment geben. Und von solch einer Berührung handelt die Bibelstory, die ich euch mitgebracht habe heute, die ich euch mitgeben möchte. Johannes Evangelium Kapitel 2, ich lese mal vor, das ist die Hochzeit in Kana. In Kana in Galiläa fand eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm an der Feier teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Ach, und übrigens, letzte Woche haben wir die letzte Predigt aus unserem Jakobusbrief, aus unserer Jakobusbriefreihe gehört. Wahrscheinlich war Jakobus da auch mit dabei. Der war mit auf dieser Feier. Und während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Es gab dort 6 große Wasserkrüge. Die waren aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen: Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Und sie brachten es ihm. Der Mann kostete von dem Wasser, Achtung, krasser Plot-Twist, das zu Wein geworden war. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich, also dieser MC, also Master of Ceremony: Ey, Bräutigam, komm mal her, ich habe von dem Wein gekostet, den du jetzt hier ausschenkst. Und er sagte zu ihm: Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus, und wenn die Gäste dann betrunken sind, es war also eine gute Party, folgt der weniger gute Wein. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht, und seine Jünger glaubten an ihn. Bam. Wasser wird zu Wein. Erstes Wunder, was Jesus getan hat. Himmel kommt ein Stück auf die Erde. So Wunderpremiere Jesu. Okay? Davor hat er vielleicht auch schon das eine oder andere Wunder getan. Wissen wir nicht, aber das ist das erste öffentliche Wunder, das Jesus getan hat. Und ich möchte dir heute Morgen, wenn du hier bist oder zu Hause bist, möchte ich dir ein paar Ermutigungen zusprechen, die wir aus dem Text ziehen können. Ready? Erstens. Jesus hilft dir, ohne nach dem Mehrwert zu fragen. Jesus hilft dir, ohne nach dem Mehrwert zu fragen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist schon ein bisschen schräg, dass Jesus gerade dieses Wunder sich ausgesucht hat als sein erstes öffentliches Wunder. Es war so eine stinknormale Hochzeitsfeier halt. Ne? Null Heilsrelevanz, null heilig dieses Wunder, null Weltfrieden. Jesus besorgt einfach nur Alkoholnachschub. Also ich hab schon mal auf einer Hochzeit, da gab's nur ganz wenig Alkohol, das war eine HDH-Hochzeit, und es gab ein paar Jungs, die waren der Meinung: Hey, noch ein Bier mehr wäre nicht schlecht. Und dann sind wir zusammen auf die Tankstelle gefahren und haben Alkohol geholt. Also so ein Alkoholnachschub holen, das fühlt sich jetzt nicht so mega heilig an. Es war mehr so ein bisschen, blöd. Das war Jesu erstes Wunder, Alkoholnachschub holen. Das einzige Gute, was Jesus eigentlich da getan hat, war, auf gut Deutsch, dem Brautpaar den Arsch zu retten. Er hat das junge Paar vor der Schande bewahrt, die lämste Hochzeit ever auszurichten in Galiläa. Eigentlich hat er einfach ihren Ruf bewahrt. Das wäre so peinlich gewesen, wenn mitten in der Feier der Wein ausgeht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es mega cool, dass Jesus einfach da ist, wenn es peinlich wird. Und da gar nicht nach dem Mehrwert fragt und sagt: Ja gut, ich kann jetzt schon ein Wunder tun, aber was wäre denn jetzt eigentlich so der Reich-Gottes-Faktor, wenn ich dir Alkohol besorge? Nee, der hat einfach nur gesagt: Hey, Mist, blöd für euch. Kommt, ich mach euch Wein aus Wasser. Wenn du Jesu Hilfe brauchst, dann kommt er nicht und fragt: Hey, kannst du mir bitte mal eine Liste auflisten, was ist der Mehrwert für ein Wunder? Jesus ist stattdessen einfach da, um dir den Arsch zu retten. Du bist ihm wichtig. Also das zumindest ist, was ich rauslese aus der Story. Diese Leute waren ihm scheinbar wichtig. Außerdem möchte ich dich ermutigen, Jesus gönnt dir offensichtlich. Jesus gönnt dir. Wir müssen mal reden. Also Jesus hat eine große Menge Rauschmittel besorgt. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Also macht euch das mal klar. Jesus hat 6 große Wasserkrüge voll, wo jeweils 100 Liter reingehen. Also 600 Liter Wasser in 600 Liter Wein umgewandelt. Das sind 800 Flaschen Wein. 800 Flaschen. Das hier sind ungefähr 600. Für euch, die ihr zu Hause gerade so guckt, bei euch, ihr seht bloß um die 100. 800 Flaschen Wein. Guter Wein. Also wenn wir das umrechnen auf einen guten Wein, würde ich sagen so 20, 25 Euro pro Flasche, hat er mal locker 20.000 Euro springen lassen. Nicht schlecht. Jesus gönnt dir. Es ist klar, es ist schon beeindruckend, aber da hätte es doch sicher angemessenere Wunder für den Retter der Welt geben können. Also zum Beispiel so einen krassen Lichtblitz aus Jesu Mund, mit dem er eine ganze Horde römischer Soldaten grillt und die Besatzer niedermacht. So, ich bin der Herr im Ring, so auf die Art. Stattdessen macht der Wein, und zwar 800 Flaschen. Wahnsinn. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Pharisäer empört daneben standen und sich gedacht haben, das geht aber gar nicht jetzt. Was macht der da? Der Typ sorgt dafür, dass die Leute sich betrinken können. Hätte er nicht Kamillentee machen können oder eine spontane Stegreif-Predigt über die Gefahren des Alkoholkonsums? Stattdessen, nein, sorgt er dafür, dass die Leute sich betrinken können. Jesus rettet die Party. Und zwar, indem er den besten Stoff produziert. Siehe Vers 10. Also, was nehme ich da für mich raus? Also, zum einen nehme ich da raus, Jesus war kein Moralapostel, Jesus war kein Partypooper, Jesus war nicht irgendwie so ein Spaßverderber, der war sich auch nicht zu schade, einfach mit anzupacken und mit den Leuten auch Spaß zu haben. Seine Kritiker haben gesagt, er war ein Fresser und Säufer. Er war ein Freund der Sünder. Der hat nicht reingepasst in die schöne, feine, gut definierte Religion. So darf ich handeln, das darf ich tun, das darf ich nicht tun. Jesus hat die Religiösen total aus dem Konzept gebracht. Es war ihm total egal, was die religiösen Führer sich so gedacht haben, gesagt zu haben. Stattdessen, Jesus gönnt dir. Jesus gönnt dir. Du darfst dich freuen. Jesus will mit dir chillen, statt dich zu grillen. Kann man sich gut merken, oder? Ey, Jesus ist gekommen, um dich zu sich zu ziehen, um mit dir Gemeinschaft zu haben, mit dir Freude zu haben und nicht um dir zu sagen, was du alles schlecht machst, wie blöd du bist, was du alles bitte lassen sollst, was du alles Gutes tun musst. In erster Linie ist Jesus gekommen auf die Welt, nicht um dich abzuschaffen oder dich zumindest so weit zu bringen, dass du es irgendwie durch deine Anstrengung doch in den Himmel schaffst. Jesus ist gekommen, um für dich Himmel und Erde zu vereinen, um mit dir Gemeinschaft zu haben, um dich mit Gott zu versöhnen. Und das ist das Wunder, das Jesus an den Anfang seiner Karriere gestellt hat, als Wundertäter, als Wunderheiler, als Wanderprediger. Und damit hat er auch ein Statement gesetzt. Gegen moralisierende, zähnenknirschende, bierernste Religiosität und stattdessen ein Zeichen für das Leben, für die Freude. Was Jesus in Kana macht, ist kein Zufall. Es war kein Zufall, dass da der Wein ausging. Da war schon ein Plan dahinter, dass Jesus dieses Wunder zu seinem ersten Wunder macht. Wenn du so willst, dann ist dieses Wunder ein prophetisches Wunder, das auf die Zukunft der Welt hinweist. Es ist nicht einfach nur eine Alkoholbeschaffungsmaßnahme, sondern da steckt eine prophetische, tiefere Ebene drin. Jesus macht hier Klar, ich bin der Herr des großen Hochzeitsfestes, auf das das Alte Testament hinweist. Im Neuen Testament geht diese Prophezeiung weiter. Am Ende der Zeit wird ein Hochzeitsmahl stattfinden, wo Himmel und Erde sich ein für alle Mal vereinen werden. Und ich zeige mich heute hier bei meinem ersten Wunder als der Herr über die Mutter aller Partys. Das ist, worauf dein Leben sich zubewegt, wenn du zu Jesus gehörst. Im Buch der Offenbarung, also ganz hinten, da halten wir eine Vorschau auf diese Feier. Da steht im 19. Kapitel in den Versen 6 und 7 folgendes. Dann hörte ich eine Stimme, die rief, Halleluja, Gott, unser Herr, der Allmächtige, ist König geworden. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen, denn die Hochzeit des Lammes, also Jesus, steht bevor und seine Braut, seine Menschen, seine Braut hat sich bereit gemacht. Also Jesus ist der Herr über die Mutter aller Partys. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber als Freund von Jesus bewegt dein Leben sich unweigerlich auf diese Party zu. Beim einen geht es mal rechts rum, beim anderen geht es mal links rum. Und unsere Lebenswege sehen sehr unterschiedlich aus, aber das Ziel ist diese Party, das größte Fest aller Zeiten. Also für Menschen, die auf Gott bauen, da gilt, egal wie gut es dir jetzt geht, die besten Zeiten sind noch vor dir. Und wenn dein Leben gerade super anstrengend ist und sorgenvoll, dann gilt für dich, hey, wenn du zu Gott gehörst, wenn du auf Gott baust und auf ihn vertraust, am Ende wird alles gut werden. Am Ende steht die Mutter aller Partys. Am Ende wird Jesus ein für alle Mal Himmel und Erde erneuern und vereinen. Der hängt ein bisschen schlapp hier rum, aber passt. Ich möchte dir am Anfang dieser Predigtserie, die über mehrere Wochen gehen wird, möchte ich dir eine Einladung aussprechen. Eine Einladung, die Gott dir, glaube ich, aussprechen möchte. Und zwar eine Einladung auf diese große, große Feier, die vor euch steht. Vielleicht guckst du heute Morgen zu, vielleicht hörst du heute Morgen zu und du hast diese Einladung auf diese Party noch nie geöffnet. Dann möchte ich dich einladen, die nächsten Wochen tatsächlich mal einen Testdrive zu machen und zu sagen, okay, ich glaube das alles nicht, ich bin ja sehr skeptisch, was erzählt ihr mir da vom Leben nach dem Tod? Das klingt sehr sektenmäßig. Ich möchte dich einladen, Gott auf die Probe zu stellen und die nächsten Wochen hier jeden Sonntag mit dabei zu sein und dir anzuhören, was wir aus der Bibel vorlesen, was wir dazu sagen und zu gucken, ob das etwas in deinem Leben bewirkt. Ich möchte dich einladen, wenn du skeptisch bist, trotzdem ein Gebet zu sprechen, zu sagen, hey Gott, also wenn es wirklich mit dir stimmt, hier bin ich. Also wenn du Himmelflecken für mein Leben hast, be my guest. Lass dich ein auf Gott. Kannst uns ansprechen, kannst uns anschreiben, du kannst uns deine Fragen, deine Zweifel, deine Skepsis, kannst uns mitteilen, du bist herzlich willkommen, auch wenn du total uns für Spinner hältst. Ey, dann, aber sag uns das, wir kommen gern mit dir ins Gespräch, wir freuen uns darüber. Wenn du aber diese Einladung schon vor langer Zeit geöffnet hast, ja, und die hängt vielleicht bei dir zu Hause am Kühlschrank, und du weißt, ja, irgendwie, ja, da, also Leben nach dem Tod, da kommt was auf mich zu, das ist prinzipiell positiv, aber das ist irgendwie alles so ein bisschen lame und eingeschlafen. Dann möchte ich dich ermutigen, diese Predigtreihe zu nutzen, um dich ganz neu inspirieren zu lassen. Zu erwarten, dass der Himmel deinen Alltag berühren kann in den nächsten Wochen. Nicht nur sonntags im Gottesdienst, sondern auch zu Hause, in deiner Arbeit. Dann mach dir neu bewusst, dass dein Leben sich auf diese Party zubewegt und versuch dein Leben auch mit dieser Perspektive und dieser Relation zu sehen. Ich möchte dich einladen, dass du dir in den nächsten Wochen eine neue Portion Frieden, eine neue Portion Freude, aber vor allem eine neue Portion Begegnung mit Gott abholst. Erwartest du das? Oder denkst du, ja gut, wir brauchen ja die nächste Predigtreihe und der Prediger, der muss ja begeistert sein, der muss ja on fire sein. Ja, aber ich erwarte es nicht wirklich viel. Stell dir vor, was passiert, Wenn das, was ich euch hier erzähle, wirklich in eurem Alltag ankommt, wenn es in meinem Alltag ankommt, ich brauche das total. Also ich habe so die Schnauze voll von Corona, von Gejammer, ich spreche vor allem von meinem Gejammer, aber nicht nur. Ich habe so die Schnauze voll von, man muss sich mit dem Mittelmaß abgeben. Hauptsache, man ist irgendwie gesund. Aber das Leben ist irgendwie, es plätschert so vor sich hin. Dann schalte ich mal sonntags YouTube ein. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bin ich mal in der Hausgruppe, vielleicht nicht. Ich spreche vor allem von mir. Ich muss in die Hausgruppe gehen, weil ich bin der Hausgruppenleiter. Ich bin eingeteilt hier zum Predigen. Das heißt, ich habe keine so große Option. Aber ihr kennt es doch. Oh, ich habe heute wieder nicht gebetet. Auch nicht schlimm. Oh, ich habe heute wieder nicht an Jesus gedacht. Na gut, ist halt gerade so. Ich möchte dich ermutigen, den Hintern hochzukriegen, dein Kinn nach oben zu schieben und zu sagen, hey Gott, wenn du was für mich hast, ich möchte das empfangen von dir. Ich möchte nicht dran vorbeigehen. Was brauchst du heute von Jesus? Jesus möchte den Himmel in dein Alltagsleben bringen und er will durch dich den Himmel zu anderen bringen. Lass uns mal aufstehen. Noch gemeinsam beten. Jesus, du hast gesagt, dass wir das beten sollen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Herr, wir bitten dich, dass du das zu unserem Gebet machst in den nächsten Wochen. Dieser Wunsch, dich zu erfahren. Dieser Wunsch, ein Stück von diesem Willen geschehen zu sehen in unserem Leben hier auf Erden. Herr, der Wunsch, dass das, was in der himmlischen Welt, in deiner Welt schon Realität ist, dass das durchbricht in unseren Alltag. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Hey, das wollen wir erleben, Gott. Wir wollen nicht einfach nur unser Ding machen. Wir wollen nicht einfach nur überleben. Wir wollen nicht einfach nur irgendwie beten, dass hoffentlich der Präsenzunterricht lange hält und unsere Kinder nicht zurück in Homeschooling kommen. Ja, das ist auch schön, aber wir wollen über diese Dinge hinausblicken. Wir wollen mehr von dir, Jesus. Heiliger Geist, wir beten, dass du uns neu erfüllst. Herr, wir bitten, dass du uns benutzt, solche Himmelsflecken in dieses Leben hier, auf diese Erde zu bringen, so wie du das gemacht hast durch die Jünger, wie du das gemacht hast in den letzten 2000 Jahren, in jeder Generation. Herr, wir wollen nicht nebendran stehen und zugucken, wir wollen mittendrin sein, wir wollen dich wirken sehen. Hilf uns raus aus unserer jetzt ab morgen 12-monatigen Corona-Müdigkeit. Und schenk uns neue Kraft, damit wir sehen, was du uns versprichst. Himmel auf Erden. Amen.
Wir möchten euch einladen, jetzt nochmal mit uns ein Lied zu singen, das, wie ich finde, echt auch Mut macht. Ihr steht alle schon hier an euch zu Hause, steht auch gern nochmal auf.